Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er war so begabt, dass er sein Musikstudium in Wien um 4 Jahre verkürzen durfte. Josef Beer, 1908 in der untergehenden Donaumonarchie geboren und 1987 in Frankreich gestorben, wohin er 1938 hatte fliehen müssen. Seine 3 Opern in Österreich und Deutschland aufzuführen wurde von den Nationalsozialisten verboten. Nach dem Krieg verbat der verbitterte Beer, dass dort gespielt werden durfte, was er komponiert hatte. So dauerte es fast 90 Jahre, bis seine erste Oper, Der Prinz von Schiraz, bei uns wieder zu hören ist. Heute Abend am Theater Regensburg.
Warum willst du mich jetzt verlassen? Du schenktest mir die Seele. Und jetzt willst du mich hassen. Die Sonne will bei mir erblassen, wenn ich dich verliere.
Doch Obacht, so selig ist es in Beers Oper, die 1934 in Zürich uraufgeführt wurde. Nicht immer. Aus Der Prinz von Schiraz von Josef Beer, in vielen Ländern der Welt gespielt, aber heute zum ersten Mal in Deutschland. Franziska Stürz ist unsere Kritikerin. Was für eine Geschichte ist da heute Abend überhaupt erzählt worden?
Ja, das ist halt schon etwas ein Märchen, aber die Schauplätze sprechen da auch schon für sich. Wir sind zunächst an Bord eines Luxusliners, wohl im Pazifik, und da lernt sich eben die junge Amerikanerin Violet, diesen Prinzen Nadir von Schiraz, kennen. Da sind aber auch noch andere Leute an Deck, also ein ganzer Haufen. Insgesamt gibt es 4 Paare, die auch wirklich also ihre Liebesgeschichten im Verlauf dieses Stückes erzählen. Da ist eben natürlich die Gesellschafterin, also so das Buffo-Paar von Violet, und dann gibt es aber auch noch die Diener eben von dem Prinzen. Und dann gibt es noch einen französischen Vicomte, der ist auch sehr wichtig. Also dieses Schiff wird von der japanischen Marine angegriffen, und dann müssen sich alle retten, und die Japaner wollen die Amerikaner arrestieren. Und diese Amerikanerin Violet wird dann eben von dem Prinzen als seine Frau ausgegeben und mit ihm nach Schiraz, also Persien, genommen. Und dann landet sie da also sehr plötzlich in einem Harem bei ihm. Und er möchte sie auch unbedingt heiraten, und sie weigert sich aber, und das eskaliert. Letztendlich darf sie dann doch wieder zurück nach Amerika. Er lässt sie gehen, und dann sind wir auf einmal in Alabama auf Violets Hacienda, und da kommt sie wieder zu sich und findet es doch ganz schön, dass dieser Prinz dann doch nochmal wiederkommt, und am Schluss wird sich unter der Planung einer sofortigen Scheidung geheiratet, und diese Scheidung fällt dann am Schluss aus. Das ist jetzt mal ganz kurz gefasst die Handlung.
Sebastian Ritschel, der Intendant, führte Regie. Die Tanzkompanie des Theaters wirkte mit. Jetzt natürlich die Frage, diese heute doch etwas aus der Mode gekommene Geschichte. Wie wurde diese Orient-Okzident-Geschichte von ihm erzählt?
Ja, wirklich mit der nötigen Portion Distanz und heutiger Sicht. Das hat er ganz geschickt gemacht. Also auf der Bühne von Christopher Kempf sieht man nämlich erstmal ein riesengroßes Geschenk. Das ist eine große silberne Kiste mit einer blauen Schleife, und die glitzert. Und dann geht sie auf, und da kommen dann all die Gestalten raus. Sie dreht sich aber auch so, dass sie ein bisschen aussieht wie ein Schiff am Anfang, und dann geht der Deckel auf, und da drin leuchtet alles rot. Da ist dann der Harem. Also da sind wir dann eher so in so einem Nightclub-Ambiente, würde ich mal sagen. Und am Schluss ist dann ja diese Hacienda auch irgendwie nur dieser Kasten, der dann schon etwas gerupft aussieht. Also aus diesem glitzernden Geschenk wird dann eher so ein Pappkarton. Und dazu muss man wissen, dass auch diese Noten für diese Musik dann in einem Pappkarton aufgetaucht sind. Also da gibt es ganz wunderbare Zitate, abgesehen davon, dass das jetzt schön in die Weihnachtszeit passt mit dem Geschenk. Also das sind die äußeren Dinge, und auch die Personenführung ist irgendwie mit heutigem Blick. Die Frauen tragen Kurzhaarschnitt und Hosen. Hosenanzug und vor allen Dingen ganz viel Pailletten. Und es gibt eben ganz viel Cross-Gender. Also es gibt auch ein Paar, eben die Dina, Hassan und Fatme, werden eben ja geschlechtsgetauscht gespielt. Also den Hassan spielt Fabiana Locke und die Fatme Felix Rabas. Also das sind dann noch auch heutige Themen, das Cross-Gender und der gleichgeschlechtlichen Liebe, die da auch mit reingepackt werden von Sebastian Ritschl. Aber das Ganze verliert nicht seinen Charme. Also wir erleben trotzdem einen großen Bogen an Liebesgeschichten und sehr, sehr viel Humor, auch vor allen Dingen in den komischen Rollen. Da ist dieser Vicomte ganz wichtig, den Matthias Störmer spielt.
Wir haben ja zwei kleine Musikausschnitte gehört. Was zeichnet für Sie die Musik von Josef Beer aus?
Das ist eben tatsächlich diese große Bandbreite. Also natürlich sind da diese großen Tenorarien, die hier Carlos Moreno Pellizzari auch wirklich großartig singt. Und die erinnern an Leha. Das ist ganz klar. Land des Lächelns ist kurz vorher erst uraufgeführt worden. Und das hat Richard Tauber hat da immer die Arien geschmettert. Und der 24-jährige Josef Beer wird davon auch beeindruckt gewesen sein, wie alle damals. Aber dann ist da eben auch ganz viel Jazziges und Tanzmusik. Und das erinnert sehr stark an Paul Abrahams Operetten, die auch in der Zeit uraufgeführt wurden und gespielt wurden. Und abgesehen davon hatte Josef Beer dann auch die gleichen Librettisten wie auch Emmerich Kallmann. Und hier war das Libretto von Ludwig Herzer und Fritz Löhner-Beder geschrieben. Also das sind großartige Librettisten und Künstler, die mit anderen Komponisten dieser Zeit auch zusammengearbeitet haben und Josef Beer aber gut fanden. Und das hat sich auch heute Abend wieder gezeigt, was das für eine großartige Musik ist, die zeitlos immer noch mitreißt, auch wenn natürlich diese Geschichte ja ein bisschen süßlich, sehr süßlich ist. Aber mich hat es trotzdem mitgerissen.
Stefan Wieselka dirigierte sein philharmonisches Orchester Regensburg. Lassen Sie mich zum Schluss noch fragen, was für eine Geschichte ist das denn mit den Noten im Pappkarton? Denn so lange durfte die Oper von Josef Beer in Deutschland nicht gespielt werden. Seine Töchter haben es möglich gemacht. Was steckt da dahinter?
Na, eine tolle Geschichte. Also erstmal natürlich auch das Engagement von Sebastian Ritschl und er hat diesen zusammen mit Ronny Scholz, seinem Dramaturgen, eben diesen Klavierauszug entdeckt, in einem Antiquariat von diesem Werk und überhaupt erst erfahren, dass es das ja irgendwo gegeben hat. Und dann ist das Material eben einfach lange verschollen gewesen. Da wurden dann eben aus dem Klavierauszug auch schon Rekonstruktionen hergestellt. Dann tauchte das aber doch wieder auf, weil nämlich die Tochter, die auch heute da war, Susanne Beer, es dann geschafft hat, doch die Rechte von diesem Ricordi-Verlag an den Doblinger Verlag weiterzugeben. Und plötzlich hatten die dann zu Hause eine Kiste geschickt bekommen aus Zürich. Und da war eben dann das Notenmaterial drin. Also das sind irre Geschichten, dass auch diese ganze Familie ja irgendwie nicht so richtig wusste, was mit diesem Erstlingswerk ihres Vaters geschehen ist. Beziehungsweise auch Beer hatte auch selber versucht, diese Zeit zu verdrängen und gar nicht drüber gesprochen, dass es das überhaupt gegeben hat.
Kritikerin Franziska Stürz nach der deutschen Erstaufführung der Oper Der Prinz von Schiras von Josef Beer. Die nächsten Vorstellungen am Theater Regensburg sind am 16. und 20. Dezember. Und zwei Tage vor Silvester können Sie diese Oper bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur hören.